Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor einiger Zeit erreichte uns im Historischen Verein die Nachricht vom Fund eines Koffers voller Briefe. Okay, ist an?
Nee, Moment.
Nochmal. Aha. Von vorn?
Ja.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Besser. Vor einiger Zeit erreichte den Historischen Verein die Nachricht vom Fund eines Koffers voller Briefe. Briefe, die nach Meinung ihrer seitherigen Leser einen seltenen Einblick in schwere Zeit gewähren. Annika Morgenstern wird heute Abend aus Ihnen lesen und Dr. Hans Harder wird das kommentierend begleiten. Ich darf Sie also im Namen der VHS und des Historischen Vereins Schildach-Schenkenzell herzlich willkommen heißen zu Ich kann einfach da nicht mit. Aus Briefen von Luise Schulte am Esch nach Schildach 1931 bis 1943. Diese Lesung habe ich mit Spannung erwartet und beeile mich daher, das Mikrofon abzugeben.
So, dann mache ich gerade weiter am Mikrofon, mit dem Mikrofon. Und das erste Bild kommt auch, der Koffer, um den es gerade schon in der Einführung von unserem Vorsitzenden ging. Der Koffer ist also hier bei mir zu Hause auf der Veranda aufgebaut. Die Kofferüberbringer im Hintergrund, das sind Herr Jürgen Roth aus Albersbach mit seiner Partnerin. Die haben mich vor einem guten Jahr, Ende Juli, letztes Jahr angerufen. Sie hätten in Albersbach ihren Speicher entrümpelt und dabei sei ein Koffer aufgefunden worden. Blick hinein, er hätte Bezug oder Beziehung nach Schildach, ob ich Interesse hätte. Ich habe natürlich fast mehr als nur Hurra gesagt. Sie standen da, Koffer wird geöffnet und was sich dann in dem Koffer gezeigt hat, wir haben diese Bündel dann in etwa auch mal kurz durchgeguckt. Es war nichts weniger oder nichts Geringeres als das Privatarchiv oder Teile des Privatarchivs der Schildacher, der bekannten Schildacher Unternehmerfamilie Karlin. Karlin war ja Tuchfabrik in Schildach, gerade nochmal spicken, 1887 gegründet von Gustav Karlin und lief bis 1968. Also die Web- und Spinnmaschinen, die damals Hunderten, also fast 100 Jahre, auch Hunderten von Schildachern, von Arbeitern eben auch das Brot haben verdienen lassen. Mit dem Koffer geht's weiter. Nächstes Bild. Ich habe mir natürlich überlegt, wem gehören eigentlich diese Utensilien, kam dann auf den Peter Brandt. Peter Brandt, geduldiger Schildacher, wohnhaft jetzt in Salem am Bodensee. Er sitzt hier mitten unter uns. Er ist sozusagen der legitime Erbe, weil diese Briefe aus seiner Familie, er ist ein Karlin-Urenkel, Gustav Karlin-Urenkel, eben an seine Familie gerichtet waren und eben auch, nächstes Bild, die Briefe, um die es in der Hauptsache heute geht, die gerichtet waren an ein Fräulein Elisabeth Karlin. Es war die Großtante von Peter Brandt, also die Schwester seines Großvaters Fritz Karlin. Und diese Briefe, adressiert nach Schildach-Baden am Hohenstein, am Hohenstein ist gemeint, die Karlin-Villa am Hohenstein, die habe ich mir dann reserviert, um sie genauer mal durchzugucken, weil Stichproben haben gleich ergeben, dass die Briefschreiberin, auf die komme ich gleich, die Briefschreiberin immer wieder politische Anmerkungen oder auch politische Anspielungen in ihren Briefen gemacht hat. Brief von 1929, Sie sehen den Stempel, 3.11.29, abgestempelt also in Herne an Westfalen, in Westfalen, wo die Briefschreiberin Volksschullehrerin war, nämlich ein Fräulein Schulte am Esch. Fräulein Schulte am Esch seit 1927 in ihrer Heimatstadt Herne im Volksschuldienst, dann ab 1937 in Hanau bei Frankfurt am Main. Und so sehen Sie also aus, die Briefe aus diesem Koffer, hier bis 1932 Ende mit der Hindenburg Weimarer Republik Briefmarke, Hindenburg, damaliger Reichspräsident, um dann, jetzt brauche ich meinen Bilderschieber, aber der läuft lieber durch die Halle und fotografiert, was auch sein muss.
Der Schieber kommt.
Der Schieber kommt. Oder dann ein Brief 1941, 25. September. Das jährt sich. Heute haben wir sowas wie den 25. fast. Also mit Hitler als Briefmarke und abgestempelt in Hanau. Das wechselt dann immer wieder ab. Mal kommen sie aus Hanau, zuvor eben aus Herne. Und insgesamt haben wir dann über einen zweiten Koffer, der dann dieses Frühjahr dann noch zutage kam, etwa 570 Briefe in dieser Art gefunden. Nicht mitgezählt habe ich die Zettel, Notizzettel und die Blätter, die den Briefen beigefügt waren. Es waren auch immer wieder Blümchen gepresst drin, Fotos waren drin, es waren Gedichte, es waren Briefe in unendlich großer Zahl, die eben hier herausgekommen sind. Das war in Schildach offenbar schon bekannt. Hier ist ja an Elisabeth Karlin Schildach in Schwarzwald adressiert. Man wusste also genau, wo die also wohnte. Warum diese Vielzahl von Briefen? Manchmal, ich habe sie alle dann mal sortiert chronologisch, 2 Briefe, 3 Briefe, 4 Briefe in der Woche, dann gibt es mal wieder Lücken. Ganze Monate, wo es keine Briefe, auch manche Jahre, die relativ spärlich gewesen sind. Gut, die Damen haben sich immer wieder getroffen, da mussten sie sich natürlich nicht schreiben. Und es könnte auch sein, dass es vielleicht noch einen dritten Koffer irgendwo gibt. Ich habe heute in Albersbach nachgefragt, also auf jenem Speicher wohl nicht, der ist leer gerümpelt, aber immerhin haben wir diese große Anzahl von Briefen, wobei ich sagen muss, dass auch nicht in jedem Brief es immer politisch zugeht. Was hat man sich geschrieben? Nächstes Bild, das ist die Handschrift von dieser Fräulein Schulte. Sie hatten eine Beziehung, heute würden wir sagen, nicht nur eine freundschaftliche, eine Liebesbeziehung. Und die Liebesbeziehung, die mussten sie aufrechterhalten über die Entfernung Herne, Schildach, später Hanau, Schildach. Und da haben sie dann halt geschrieben. 2 Seiten, 4 Seiten, 6 Seiten, 8 Seiten, 10 Seiten, manchmal ganze Briefbücher sind da also rausgekommen mit einer Handschrift, die auch nicht so ganz einfach zu lesen ist. Ich brauche jetzt da nichts vorzulesen. Frau Morgenstern macht es nachher in Hülle und Fülle. Aber Zweck dieser Briefe war eben, diese Liebesbeziehung am Leben zu erhalten über besagte Entfernung. Und da geht es natürlich erstmal um die Höhen und die Tiefen dieser Beziehung. Und zwar, ich musste ja alles lesen, um mir sozusagen die politischen Anspielungen herauszupicken, eben in sehr aufrichtiger, hatte ich den Eindruck, und auch sehr liebevoller Weise, wie die Damen miteinander umgegangen sind. Wobei leider Gottes die Gegenbriefe, also die von der Elisabeth Karlin aus Schildach nach Herne oder nach Hanau, eben nicht bisher aufgefunden wurden. Wir haben also nur diese Hälfte, die nach Schildach gekommen ist. Ich habe vorhin schon gesagt, wir seien Briefstellen aufgefallen, wo es politisch wurde, und diese Briefstellen, die habe ich jetzt zusammengestellt, haben wir zusammengestellt, um sie zu lesen. Sie sind nämlich geschrieben von einer Frau, die ihre Zeit und die Zeitereignisse wirklich richtig bewusst, auch kritisch begleitet, kommentiert hat, die mal bewundert hat, mal hat sie auch darunter gelitten. Jedenfalls hat sie auch eine sehr prägnante politische Haltung eben gehabt als Zeitzeugin, wie sie die Ereignisse, die wir jetzt gleich dann vor Augen haben, wie die Ereignisse sich abgespielt haben, nämlich das Ende der Weimarer Republik, die sogenannte Machtergreifung durch Hitler, dann der Aufbau des sogenannten Führerstaates in Deutschland und der Zweite Weltkrieg. Das Ganze hört dann auf 1943, da hat von den Schulte dann die Versetzung als Lehrerin bekommen von Hanau nach Schildach. Und dann war sozusagen der Zweck des langen Briefschreibens über 17 Jahre hinweg, hatten die ihre Beziehung so aufrechterhalten, war der Zweck erfüllt. Es gibt dann ab sofort keine Briefe mehr. Diese politischen Anspielungen, die sind manchmal nur ein, zwei Sätze, ich habe es mal vom Morgenstern gegenüber formuliert, als Gedankensplitter. Wenn also nachher gelesen wird und es hört einfach auf, dann ist es so ein Gedankensplitter, der ihr einfach kam. Manchmal sind auch ganze Berichte, richtig lebendig geschriebene Berichte, was immer sie da erlebt hat. Und alles ist natürlich sehr spontan, oft aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus niedergeschrieben worden, sodass wir hier eine ganze Sammlung von individuellen, tiefen Eindrücken und auch Einblicken haben. Und nicht nur das. Sie hat das immer wieder kommentiert, sie hatte eine Meinung, ja, ich würde sagen, eine Haltung eingenommen, eine Haltung zu eminent politischen Ereignissen ihrer Lebenszeit. Und das ist eigentlich unser Thema heute, dass wir sie, die manche unter uns ja noch gekannt haben, kennenlernen als, da habe ich es mir mal aufgeschrieben, als eine politisch bewusste, eine politisch informierte, politisch hochinteressierte und auch politisch sehr kritische Dame ihrer Zeit. Kann ich weitermachen? Und so haben wir in Schildach dieses Fräulein Schulte, sie hat sich bewusst ja so ansprechen lassen, als Fräulein Schulte in Erinnerung. Das sind die Mädchen von meinem Jahrgang. Also die Mädchen vom Jahrgang 1943, Fräulein Schulte, rechts zu sehen, so wie wir sie ja, im Städtle erlebt haben, großgewachsene, immer sehr gut gekleidete Dame, das fiel unter den Schildachern auf, die Kostüme, aus, ja, das hat man gesehen, Karlingstoff natürlich, ne? Das war also schon vornehm. Und so hat sie gewirkt an unserer Volksschule in der Bachstraße bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1965. Das ist Luzi Ebel da, das ist Scheres Irene, Anneliese Fieser. Ja, ich könnte auch andere nennen. Geh mal noch ein bisschen nach links. Das ist Tomberg Susi. Tomberg Susi, ja, ja. So sieht sie heute noch aus. Ja. Und ich denke, es haben viele Jahrgänge diese Fotos von ihrer Klasse. Also unsere Mädchen waren bei der Fräulein Schulte. Und Fräulein Schulte hat ja dann auch ein bisschen Karriere gemacht, dienstlich. 1945 war sie die einzige Lehrerin, die es noch gab. Und eigentlich hätte sie Rektorin damals schon werden sollen. Aber da kam dann ein anderer, der schon Rektor war, der versorgt werden musste mit entsprechenden Posten, sodass sie dann erst, ich habe das aufgeschrieben, 1962 Konrektorin wurde. Bürgermeister war damals Martin Fritz und er hat geschrieben, das Rathaus hat da ja mitreden können, wenn so ein Posten vergeben wurde, dass sie eine sehr gute und in der Gemeinde beliebte Lehrerin sei. Und das ging dann noch ein paar Jahre als Konrektorin, bis sie 1965 dann in den Ruhestand versetzt wurde. Und ich habe mich so ein bisschen umgehört. Ich selber war ja in der Bubenklasse, nicht bei Fräulein Schulte, bei den Mädchen, heutige Frauen natürlich, was man so an Erinnerungen hat. Es gibt, glaube ich, Leute unter uns, die noch prägnante Erinnerungen haben. Margit, du hast gesagt, du könntest vielleicht was sagen über sie.
Also so viel sagen, kann nur sagen, wir sind sehr gern bei der Freien Schule in Schule. Wir waren im Kleinigarten, wir waren auf dem Einschulbahn und waren 7 Jahre Unterklasselehrerin. Also das war echt super. Ich weiß nicht, die Buben, wenn sie nicht immer ganz zusammenhängen. Sie ist immer mit dem Fahrrad gekommen. Und wir Mädels sind meistens schon vorne an der Tür gestanden und haben aber noch eine Tasche abgenommen und ins Klassenzimmer tragen. Also da haben sie gern gehabt und wir haben auch wirklich was bei ihr gelernt.
Nein, aber auch weltliebende Frauenschluss.
Natürlich, wir haben immer irgendetwas mitbrauchen, dass wir vielleicht immer gut da gestanden sind. Meine Franz zum Beispiel hat gesagt, jetzt, sie war 75, wo sie eingeschult waren, sind bei auch in Fallenschule als Klassenlehrerin geht, Bube und Mädel waren 75 in der Klasse. Das war also schon enorm, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Sind
unsere Schulausflüge waren immer in der Bärenhöhle.
Bärenhöhle und Stöckle weiter. Ja, und also das war. Das weißt du nicht
mehr.
Stöckle weiter, ja. Doch, also wir können nur, muss ich sagen, echt Gutes von der Bericht.
Danke dir, das war ja fast schon ein kleines Klassentreffen, das wir hier veranstaltet haben. Und der Fritz Marbe hat offenbar recht gehabt, wo er geschrieben hat, eine gute und in Schildach eben beliebte Lehrerin. Ja, wohnhaft war sie, also am Hochstuhl, also Adresse Elisabeth Karlin, hier in der Karlin-Villa, die steht uns alle noch vor Augen, ist ja vor 3 Jahren abgebrochen worden. Und wie die Frau Harder eben gesagt hat, sie ist einfach meine Cousine, deshalb verstehen wir uns natürlich, klar, ist sie von da immer mit dem Fahrrad eben in Städte gefahren, so kann ich mich eben auch erinnern. Ja, mein Fotograf, mein Bilderschieber. Ja. Das noch ein Foto aus dem Jahr 1965 aus dem Archiv von Peter Brandt. Also, es hat hier Frau Clara Karlin, die Witwe von Fritz Karlin, den 65. Geburtstag. Die Männer, die ihr gratulieren, sind vom Betriebsrat und am Familientisch sitzen also die beiden Damen, um die es eben heute Abend geht. Links Fräulein Schulte und rechts, wie man ihr eben auch gesagt hat, Fräulein Karlin, also Fräulein Luise Schulte am Esch und Fräulein Elisabeth Karlin. Nächstes Bild, das war gerade im Jahr 1965. Beide Damen sind übrigens Jahrgang 1900. Sie gingen also, wie man so schön sagt, mit dem Jahrhundert. Wenn die Jahreszahlen kommen, dann sind die gleich identisch mit dem Alter. Und das wäre also sozusagen heute rückwärts. Die beiden im Jahr 1936, also halb so alt wie auf dem vorangegangenen Foto. Links also Luise Schulte, in der Mitte ihr Bruder Heinrich und rechts also mit Brille, das ist die Elisabeth Karlin. Beide also gut gekleidet, also ihnen ging es beiden gut. So haben sie sich, wenn sie sich getroffen haben, dann eben auch gegeben. Nächstes Bild und dann nochmal Fräulein Schulte, also ähnlich alt, so Anfang 30 und zwar, denke ich, in einer für sie doch typischen Position, sie liest. Und das war, glaube ich, etwas, was sie auszeichnet. Gut, sie stammte aus einem sehr guten bürgerlichen Haus in Herne, in Westfalen, wie gesagt. Ihr Vater war Arzt gewesen und sie war literarisch sehr gebildet, kulturell hoch interessiert und hat also wohl Bücher verschlungen. In vielen ihrer Briefe geht es eben auch um das, was sie gelesen hat, was sie beide eben einander geschickt haben zu lesen. Getauft war sie evangelisch. Sie hatte außer dem Bruder Heinrich noch eine Schwester Hertha und war in Dortmund, das ganz kurz zu ihrer Ausbildung, auf einem Oberlyzeum, wie das damals hieß, wo sie die Ausbildung zur Lehrerin, und zwar nicht nur an Volks- und Mittelschulen, sondern auch an Gymnasien bekommen hat. Sie kam dann Anfang der 20er Jahre aus diesem Oberlyzeum heraus und war arbeitslos. Damals nach dem Ersten Weltkrieg hat man bevorzugt natürlich von der Front aus dem Krieg zurückkehrende Lehrer eingestellt und nicht eben Lehrerinnen. Erst 1927, habe ich mir notiert, kam sie in den Volksschuldienst des Landes Preußen in ihrer Geburtsstadt Herne. 1930 wurde sie dann Beamtin auf Lebenszeit. Es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, weil ja ihr Beamtenstatus und ihre Funktion als Lehrerin dann nachher irgendwann politisiert wurde und politisch eben interessant wurde. 1926 hat sie bereits diese Beziehung mit der Elisabeth Karlin gehabt. In einem Brief steht es drin, in einem Hotel in der Schweiz, wo beide Wanderferien machten. 1926 hatten sie sich kennengelernt. Also die Dame haben wir vor Augen, wenn wir nachher dann Briefe hören. So sah sie aus, eine junge Frau zwischen 30 und 40, die damals eben ihre Sorgen dann eben auch in den Briefen niedergeschrieben hat. Nächstes Bild. Was haben wir vor? Wir haben dann 5 Kapitel, in die wir die ganze Sache eben eingepreist haben, um sozusagen, ein erster Teil, letzten Jahre der Weimarer Republik, also Jahre 31, 32, ein zweiter Teil, Stichwort Zeitenwende, ist ja derzeit aktuell, habe ich gewählt für das Jahr 1933, dann Teil 3, Kirchenkampf. Kirchenkampf ist gemeint innerhalb der protestantischen Kirchen in Deutschland. Teil 4, NS-Herrschaft 1935 bis 1938. Und im letzten Teil, fünften Teil, da werden wir in den Zweiten Weltkrieg 1940 bis 1943 hineingeraten. Ich mache dann jeweils, bevor die Frau Morgenstern dann liest, eine kleine Einführung zu jedem dieser Kapitel. Dann kommen die Briefstellen. Wie gesagt, es sind nicht ganze Briefe, es sind immer einzelne Stellen aus den Briefen, mal kürzer, mal länger. Und ich freue mich, dass ich die Frau Morgenstern habe gewinnen können, eben zu lesen. Und mein Eindruck war dann, sie ist ja eine Rheinländerin, vom Grano Salis, dass sie sich als Rheinländerin doch mit dieser Westfälin, Kerngin Westfälin, Luise Schmidt-Esch, durchaus angefreundet hat. Wenn es in einem oder den Briefen um du oder dich geht, angesprochen ist mit du oder dich natürlich immer die Partnerin Elisabeth Karlin. Wir kommen zum Abschnitt 1, nächstes Bild.
Ich bleibe hier.
Und da haben wir sie also bei einer Sportveranstaltung Anfang der 1930er Jahre in Herne. Erster Abschnitt, wie eben gesagt, die Jahre 31, 32. Und ganz kurz, ich denke, wir wissen, was sich mit diesen Jahren 31, 32 mehr oder weniger verbindet. Wir stoßen auf das Stichwort Weltwirtschaftskrise, wieder Massenarbeitslosigkeit von 5, sogar 6 Millionen. Dann hatten wir damals riesige außenpolitische Probleme im Gefolge des verlorenen Ersten Weltkriegs. Es war nach wie vor sehr viel Feindschaft von Frankreich her uns gegenüber. Achten Sie mal drauf, nachher wie vollen Schulte Frankreich hier charakterisiert. 31, 32 war nicht nur außenpolitisch, sondern eben auch innenpolitisch extrem problematisch aufgrund der Radikalisierung in Deutschland, wovon politisch links, Kommunistische Partei Deutschlands, wie politisch rechts, NSDAP, vor allem diese sogenannte Weimarer Demokratie bis aufs Messer bekämpft und in Frage gestellt wurde. Und gleichzeitig wurde die demokratische Mitte damals in Deutschland immer schwächer und immer geringer. Eine Folge waren sogenannte Präsidialregierungen, wo also die Kanzler gestützt auf den Bundespräsidenten, die Gesetze machten und nicht mehr das Parlament. Einer der Kanzler wird dann namentlich erwähnt, vielleicht heute noch bekannt, Heinrich Brüning. Und dann kommt je länger, je stärker eben diese NSDAP im Spiel, die zur sogenannten Machtergreifung entschlossen war, mit einem sogenannten Führer namens Adolf Hitler, der tatsächlich, wie er gesagt hat, geschworen hatte, die Demokratie in Deutschland abzuschaffen. Kapitel 1 am Morgenstern, Deutschland 1931 bis 1932.
Was ist das für eine Verwirrung augenblicklich? Hoffentlich bleibt die Bevölkerung ruhig und vernünftig. Hier unter den Arbeitslosen gärt es ja stark. In Gelsenkirchen kam es gestern zu wüsten Ausschreitungen und Plünderungen von Geschäften. Und heute reist Reichskanzler Brüning nach Paris. Welche Bedingungen werden wir eingehen müssen? Ob es die Franzosen doch schließlich fertig kriegen werden, ihr Ziel zu erreichen, aus Deutschland eine französische Kolonie zu machen? Wir stehen außenpolitisch allein, nach wie vor. Alles wendet sich ab. Ob wir es fertigbringen, uns allein aus eigener Kraft gestützt herauszuhelfen, aus dieser Tiefe des Elends? Solange die Uneinigkeit im Volke so groß ist wie gegenwärtig, ganz sicher nicht. Es herrschen grässliche Zustände jetzt im Lande. Kein Tag vergeht ohne politische Zusammenstöße. Neulich haben sich in Berlin sogar die Weiber beteiligt. Sie warfen aus den Häusern brennende Matratzen auf die Polizei, als die den Zusammenstößen in den Straßen ein Ende bereiten wollte. Heute Abend zwei große Nazi-Versammlungen. Redner: Prinz August Wilhelm. Thema: Gebt Hitler die Macht. Sie sollen sie ihm geben, damit er endlich mal zeigen muss, was er leisten kann und will. Was für unglaubliche Vorgänge haben sich da gestern in unserem Reichstag abgespielt? Wir Deutsche, das heißt die Gesamtheit des Volkes, sind einfach politisch unfähig. Der Parlamentarismus bei uns hat sich selbst getötet. Das ist meine Überzeugung. Und deshalb bin ich unbedingt für eine überparteiliche Präsidialregierung. Ich bin voller Mut und Vertrauen für unsere Zukunft und für eine Regierung, die unerschütterlich bei ihrem Beschluss bleibt, ihre Pläne zum Wiederaufbau und zur Gesundung des Staates bis zum Erfolg durchzuführen. Sag deiner lieben Mutter nochmal, wie dankbar ich ihr bin, dass ich über die 50 Mark verfügen durfte. Ich habe ja so viel Freude damit machen können. Gestern Nachmittag bin ich mit drei Kindern in die Stadt. Sie bekamen Schuhe. Strahlend zogen sie mit ihren Paketen ab. Dann ging es weiter zum Strumpfeinkauf. Jedes bekam noch ein paar wollene Strümpfe. Zum Schluss drückte ich jedem einen Schokolade-Nikolaus in die Hand. Ihre Augen leuchteten, als sie mir die Hand zum Danke gaben. Man könnte noch viel, viel tun, wenn man allen Bedürftigen helfen wollte. Heute habe ich dir einige interessante Zeitungsausschnitte geschickt. Eben ist das Zeitunglesen furchtbar spannend und aufregend. Morgen Abend ist hier eine große nationalsozialistische Kundgebung. Redner aus Berlin: Soll Deutschland untergehen? Ich möchte doch mal wissen, was die Leute zu sagen haben. Um 8 Uhr beginnt die Nazi-Versammlung. Ein bedeutender Redner soll kommen. Weil ein männlicher Begleiter sich nicht fand, gehe ich eben allein. Sie werden mich schon nicht totschlagen. 11 Uhr. Ich lebe noch. Ohne körperliche Schädigung. Eine riesen Menschenmenge. Wenig Frauen. Ich setzte mich in die letzte Reihe, um gegebenenfalls schnell das Weite suchen zu können. Der Redner, ein Oberstleutnant AD, glänzend. Sehr klar der Aufbau seiner Ausführungen. Thema: Hitlers Schatten über Deutschland. die drei dem deutschen Nationalismus und seinen Willen zur Macht feindlichen Kräfte, der internationale Marxismus, das internationale Judentum, der internationale Katholizismus. Außerordentlich interessant waren die Ausführungen. Einleuchtend erschien mir das, was er über die Weltwirtschaftskrise sagte und auf welche Weise Hitler Deutschland aus dem Elend auf dem Weg aufwärts führen würde. Ich habe eigentlich alles gehört, was ich wollte. Danke für die heute angekommenen Zeitungsausschnitte. Für mich ist der Vergleich deiner Artikel mit denen aus meinen Blättern hochinteressant. Das politische Geschehen gegenwärtig ist furchtbar aufregend. Ich sehe es sehr schwarz, dieser ewige Kampf, der ständig hässlichere und gehässigere Formen annimmt. Ich bin gespannt auf die Entwicklung der nächsten 10 Jahre. Warum denn kein Zusammengehen? Warum denn dieses ständige Befehlen? Oh, wenn es doch keine Parteien mehr gäbe, bloß Deutsche. Man könnte weinen über diese Spaltung in 2 feindliche Lager. Die Nord, die Süd, die Rechts, die Links, die Protestant, die Katholik. Mir liegt da eher so ein stilles Gedankenbündnis. Immer, ständig den Friedensgedanken haben. Ja, und in dem Kreis, in dem man lebt und wirkt, mag er noch so klein sein, ihm Eingang verschaffen. Das halte ich für das Richtigste und Wirksamste. Die Frau kann hier viel tun. Sie kann ihre Kinder in dem Sinne erziehen, dass sie zu Menschen heranwachsen, die für den Friedensgedanken sich einsetzen. Für die friedliche Verständigung nicht nur zwischen den Völkern, sondern auch zwischen den eigenen Volksgenossen. Ich lese seit dem Regierungswechsel so oft wie möglich die verschiedensten Zeitungen. Man muss sich vor allem Mühe geben, sich ein eigenes, von den Zeitungsmeinungen unabhängiges Urteil zu bilden. Was die Innenpolitik betrifft, so muss man gegenwärtig geduldig abwarten. Hitlers Tafel. Ich bin gespannt auf die beiden Reden heute und morgen Abend im Rundfunk.
Ja, Hitlers Taten. Nächstes Bild. Wir sind beim Abschnitt 2, 1933, das Jahr der Zeitenwende. Hier also eine Postkarte, Millionenauflage. Der Führer begrüßt eine Bäuerin, so wie Hitler, der am 30. Januar 1933 ja an die Macht kam. Die Macht wurde ihm vom Reichspräsidenten von Hindenburg ja übertragen, wie er sich stilisiert als sogenannter Volkskanzler. Und jetzt haben wir dieses Jahr 1933 eben vor uns als Thema, was da eben nach dieser sogenannten Machtergreifung, die eigentlich eine Machtübertragung war, passierte, fassen wir am besten zusammen mit dem Begriff Gleichschaltung beziehungsweise mit dem Aufbau einer Diktatur in Deutschland, der Führerstaat dann genannt. Und das sind ja alles schwerwiegende politische Ereignisse, die damals bei uns passiert sind. Und die lassen Fräulein Schulte natürlich nicht kalt. Im Gegenteil, sie findet doch da immer wieder viele Kommentare, auch Kommentare gegenüber anderen Nazi-Persönlichkeiten, vor allem Josef Goebbels und Hermann Göring. Da müssen wir mal nachher darauf achten, wie die bei ihr wegkommen. Und dann wurde sie natürlich, ich habe es vorhin gesagt, als Beamtin und als Lehrerin direkt mit den Ansprüchen dieses neuen politischen Systems in Deutschland konfrontiert. Und irgendwie musste sie sich ja da verhalten, da musste sie sich irgendwie darauf reagieren. Interessant auch, das war bisher ja schon zu hören, wie sie versucht, an Informationen zu kommen. Sie hat sich ja Zeitungen schicken lassen, sie haben Zeitungen ausgetauscht, sie will verschiedenste Meinungen auch vom Ausland gern hören oder lesen, um eben zu ihrer eigenen Meinung, auch das haben wir vorhin gehört, eben zu kommen. Außerdem versucht sie auch, und da achten wir vielleicht auch darauf, abseits von dem, was in den NS-Zeitungen stand, im NS-Radio kam, abseits davon oder jenseits davon, sich eine eigene politische Welt zu erhalten, in die der Nationalsozialismus nicht eindringen sollte oder eindringen konnte. Wenn nachher beispielsweise der Name Schweizer fällt, gemeint ist Albert Schweitzer, Arzt und evangelischer Theologe, bekannt eben auch als der Urwalddoktor Albert Schweitzer. Wolfgang Schulte zum Zweiten.
Hörte, dass vom NS-Lehrerbund ein Fest stattfindet. Die Mitglieder, Männlein und Weiblein, sollen sich in zwanglosem Beisammensein, Spiel und Tanz gegenseitig kennenlernen. Der Schreck fuhr mir ins Gebein, als ich das hörte. Ob dies auch so eine Zwangsveranstaltung ist? Zu einem Fest, das ist meine Ansicht, kann man ja wohl kaum gezwungen werden. Oh, ist das die Freiheit eines Christenmenschen? Man hat wahrhaftig schon Angst, einem von den Nationalsozialisten arrangierten Fest fernzubleiben. Und wenn du meinst, ich sei Hitler-Anhänger und gehöre auch zu denen, die jetzt nichts anderes tun als Heil schreien und blind mit der Masse rennen, alles, was die Regierung, also die NSDAP tut, kritiklos gutheißen, dann bist du im Irrtum. Aber ich kann mich nicht in dem Maße ereifern, wie du das gegenwärtig tust. Ich suche vor allem den Leuten gerecht zu werden, für die es gewiss nicht leicht war, Hitler die Hand zu reichen, die aber diesen Schritt getan haben in dem Glauben, dadurch größeres Unheil zu verhüten. Du darfst angesichts der letzten politischen Ereignisse nicht ganz schwarz sehen. Ich glaube, es ist zu allen Zeiten nicht anders gewesen. Die große Masse reagiert eben nur auf die plumpe, geistlose Art der Volksredner. Leute von vornehmen Wesen, deren Reden tief durchdacht und anständig sind, lassen die Mehrzahl der Menschen kalt. Ja, das süddeutsche Wahlergebnis hat mich auch sehr überrascht. Weder in Bayern noch in Württemberg noch in Baden hatte man ein derartiges Anwachsen der NSDAP erwartet. Eben lese ich, dass der württembergische NSDAP-Führer in einer Kundgebung schon den Rücktritt der Regierung gefordert habe. Dann lese ich von dem Staatsstreich in Hessen. Oh, wir werden noch allerlei erleben in nächster Zeit. Wir müssen es in Ruhe hinnehmen. Also keine Angst, der paar Zeitungsausschnitte wegen, die du schickst, wird es doch keine Unannehmlichkeiten geben für uns. Wenn unsere persönliche Freiheit auf starken Einschränkungen sich unterwerfen muss, gegenwärtig und in nächster Zeit wahrscheinlich noch mehr, Zeitungsartikel wird man wohl noch austauschen dürfen. Dieser Goebbels-Minister. Das ist der richtige Mann. Solange der am Ruder ist, wird nur noch geschrieben und gesagt werden dürfen, was ihm gefällt, seiner verbohrten, fanatischen, nationalsozialistischen Einstellung genehm ist. Was ist das gegenwärtig für ein verrücktes Getue? Diese Partei, dieses Taumeln von einem nationalen Rausch in den anderen, das muss einen doch anwidern, wenn man nur ein wenig nüchtern empfindet. Und jetzt wieder die Proklamierung des Nationalfeiertags am 21. März, Tag von Potsdam. Was für ein Zauber, was für ein pomphaftes Feiern und Jubeln. Mir ist das zuwider. Aber auch als Beamter des Staates darf ich das beileibe nicht laut äußern, sonst ein Stoß mit dem kleinen Finger vom Kultusminister und die kleine Volksschullehrerin sitzt auf der Straße. Eine Schulfeier in meiner Klasse werde ich auch halten müssen. Eindringlich sind die Kinder auf die hohe Bedeutung hinzuweisen. Ich weiß schon, wie ich es mache, ohne in Gewissenskonflikte geraten zu müssen. Gegenwärtig und in nächster Zukunft wird uns allen nichts anderes übrig bleiben, als uns zu fügen. Aber ich glaube nicht an die Dauer dieses Zustandes. Ich glaube auch noch nicht an den Untergang des Abendlandes. Ich glaube, dass diese Entwicklung so hat kommen müssen. Jetzt wird zunächst einmal mit dem großen eisernen Besen überall gefegt und gesäubert. Und zwar von den Leuten, die eben diese grobe Arbeit verstehen. Die große Zahl der anderen, die jetzt nicht zu Worte kommen, sie werden wieder in Erscheinung treten und ihre zum Aufbau notwendigen Kräfte und Fähigkeiten zur Verfügung stellen und mit ihrer Arbeit anfangen, sobald diese Leute der nationalen Revolution den Boden fertig gemacht und von Steinen und Unkraut befreit haben. Mir wird allmählich klar, dass uns in der Schule eine Menge Überraschungen erwarten. Heute beim Lesen der neuesten Bestimmungen sind mir die Augen aufgegangen. Das Werk von Gauleiter Josef Wagner wird jedem Lehrer, der im neuen deutschen Staat erfolgreich mitarbeiten will, zum Studium dringend empfohlen, heißt es. Weiter ersucht der Regierungspräsident alle Dienststellen, sich an der Abwehraktion gegenüber der jüdischen Propaganda im Ausland zu beteiligen. Es muss darauf gewirkt werden, dass deutsche Beamte, Angestellte und Arbeiter nur noch in deutschen Geschäften einkaufen. Behördliche Bestellungen bei jüdischen Geschäften dürfen nicht mehr erfolgen, heißt es. Die Lehrerinnenvereine lösen sich auf und müssen sich dem großen deutschen nationalsozialistischen Verband sämtlicher Lehrer eingliedern. Am Spätnachmittag machte ich einige Besorgungen und staunte über die vielen neuen Straßennamen. Adolf-Hitler-Platz, Hermann-Göring-Straße, Josef-Wagner-Platz und so viele mehr. Wir wohnen jetzt in der Hermann-Löns-Straße. Unser Oberbürgermeister und eine ganze Reihe städtischer Beamten sind abgesägt worden und durch junge Nazis ersetzt. Nächste Woche werden die Volksschullehrer an die Reihe kommen. Oh, ich muss mich in Acht nehmen und kann nur noch schriftlich bei dir meinen Gefühlen und Gedanken Luft machen. Mag die Begeisterung über die Hitlerrede am 1. Mai bei den meisten noch so groß sein, mich hat sie enttäuscht. Wo ist da ein klares, festliegendes, eindeutiges Programm? Im ersten Teil viele schöne Worte, gewiss. Wenn sie hinreißend gesagt worden sind, ich glaube, dass die große begeisterte Menge wieder einmal hingerissen worden ist. Mehr wollen diese Menschen aber wohl gar nicht als hingerissen sein. Es war nett, am Montag durch das geschmückte Deutschland zu fahren. Am schönsten waren die Dörfer. Da hatte jedes Haus einen Schmuck aus Fahnen und Grün. An einer Lok war vorne ein riesen Ölgemälde von Hitler angebracht und jeder Puffer war mit Farbe in ein Hakenkreuz verwandelt worden. In Wiesbaden lebte alles in Begeisterung. Beim Festakt auf dem Schlossplatz musste ich mich zusammennehmen, um nicht wie ein Guss eiskalten Wassers zu wirken. Man würde mich so sicher nicht für eine richtige Hitlerin halten. Mit all dem, was täglich auf einen einstürmt, muss ich jetzt allein fertig werden. Ich lehne mich ständig auf innerlich. Aber ich muss doch still sein und einfach tun, was verlangt wird. Und das fällt mir so schwer. Besonders das, dass ich schweigen muss und mir dazu noch Mühe geben muss, den Anschein zu erwecken, ich sei eine überzeugte Nationalsozialistin. Ich muss das. Aber kann doch so etwas nicht heucheln. In den letzten Tagen habe ich innerhalb des Kollegiums, glaube ich, schon viel zu viel gesagt. Ich darf doch meinen Posten nicht aufs Spiel setzen. Oh, was da noch alles zu erwarten ist in der Zukunft. Wir werden uns noch wundern. Und dann kam dieser denkwürdige Freitag, an dem ich meinen Antrag um Aufnahme in den NS-Lehrerbund unterschrieben habe. Nachdem ein Herr Nazi uns auseinandergesetzt hatte, dass es klüger sei, jetzt freiwillig einzutreten, als später gezwungenermaßen. Und dann kommt, ich sage dir, so eine lächerliche Figur, seine Rede derartig dümmlich und läppisch, gespickt mit albernen Schmeicheleien, mit denen er auf uns weibliche Wesen zu wirken hoffte, dass ich fühlte, wie ich vor Scham dunkelrot anlief. Unter anderem sagte uns dieser Herr, dass wir Frauen uns damit abfinden müssten, in Zukunft im politischen und öffentlichen Leben keine Rolle mehr zu spielen. Wir sollten heiraten, wir gehörten ins Haus, etc. pp. Zum Schluss füllte man dann sein Formular aus und hatte nicht weniger als 10,50 zu blechen. Oh, ich habe mich maßlos aufgeregt. Aber man dürfte es ja doch nicht zeigen. Es sind doch einige Lehrerinnen wilde Nazis. Ein Junge, zur Vorsitzenden bestimmt, trat auch dementsprechend arrogant auf. Worüber sich sämtliche ältere Damen hinterher sehr empörten. Aber das hilft ihnen nichts, sie müssen parieren. Ich habe mir nun fest vorgenommen, nichts mehr zu sagen, vor allem keine Kritik mehr zu üben innerhalb des Kollegiums, wenn ich es bloß fertig bringe. Heute Morgen habe ich schon ein Hitlerbild für meine Klasse höchst selbst eingerahmt. Die erste freiwillige Tat im Dienste des Nationalsozialismus. Pfui, so ein Heuchelei. Sonntag habe ich die erste Massenversammlung in meinem Leben mitgemacht. Die Gleichschaltung der Erzieherorganisation wurde vorgenommen. Ich bin oft furchtbar traurig über das alles. Gestern haben sie nun auch unserem netten Schulrat, der allgemein geliebt war, mitgeteilt, dass er seinen Posten verlassen müsse. Er war Zentrumsmann. Was mag nun kommen? Mir ist Angst vor den nächsten Maßnahmen des neuen Herrn der NSDAP in der Schule. Das politische Geschehen beschäftigt einen so stark. Und mit niemandem kann man sich freimütig aussprechen. Die jüngsten Ereignisse geben sehr zu denken und eröffnen gewiss keine rosigen Zukunftsaussichten. Eine Freundin hat mir kürzlich geschrieben, wir sind gleichgeschaltet. Du weißt, was das bedeutet. Dass es keine politische Diskussion mehr gibt, ist ja klar. Nur noch in einem Kreis ganz vertrauter Menschen darf man sich noch äußern. Ja, es stimmt. Heil Hitler mit erhobener Rechten ist der zwangsweise eingeführte Gruß. Hab ich ein dummes Gesicht gemacht, als ich Samstag zur Schule kam und vom gesamten Kollegium mit dem Hitlergruß als neueste Einrichtung empfangen wurde. Mit Guten Morgen beginnt man die Klasse nicht mehr. Kinder und Lehrer grüßen nur noch mit Heil Hitler. Oh, ich mag gar nicht mehr. Mir ist auch gar nicht wohl bei Hitlers jüngsten Reden, bei diesem ganzen Wahlmassenberauschungszauber, der da inszeniert wird. Es ist ja nicht schwer, in eine überlegene Haltung zu kommen, wenn man die Überzeugung hat, dass die Handlungen derer, die gegenwärtig die Geschichte lenken, nicht den wahrhaftigen Quellen entspringen. Wenn man sicher weiß, dass diese Menschen auf dem falschen Wege sind. Und ich finde, diese Überzeugung wird angesichts der jüngsten Ereignisse stärker und stärker in einem. Was diesen Führern vor allem fehlt, das ist die Demut, ohne die kein Tun von Segen begleitet sein kann. Man muss nur so eine Rede wie die Görings vor dem Reichsgericht lesen, um sich abgestoßen zu fühlen vor dieser ekelhaften Selbstsicherheit und Beweihräucherung, die aus jedem seiner großartigen Sätze spricht. Übel, ganz übel kann einem dabei werden, aber auch Angst vor den Folgen einer solch überheblichen Haltung. Durch das Lesen von Schweizers Kultur und Ethik ist mir so manches aufgegangen, eine gewisse Ruhe und Sicherheit über mich gekommen. Darin müssen wir beide kommen, dass wir mit einer so großen Sicherheit den inneren und damit auch den äußeren Weg unseres Lebens sehen, dass man daraus eine völlige innere Unabhängigkeit, eine große Gelassenheit den Geschehnissen gegenüber erwächst.
Ja, in der Überschrift unseres Abends steht ja Lehrerin im Zwiespalt. Ich glaube, dieser Zwiespalt, den haben wir jetzt durchaus gemerkt, mal durchaus fasziniert, dann doch abgestoßen und von einer Sorte von Kritik, die einen auch staunen lässt, auch, dass sie das noch dem Papier, dem Briefpapier anvertraut hat, das ja nicht mehr unbedingt geschützt war auf dem Weg von einem Absender zum anderen. Ja, nächstes Bild. Wir sind bei Abschnitt 3, der Kirchenkampf. Was wir hier sehen in der deutschen Stadt, die ich nicht identifizieren konnte, ein Zug von protestantischen Geistlichen am Spalier stehend, also Hitler groß erhobene rechte Hand, also Hitler grüßend SA-Leute und der Zug dieser protestantischen Geistlichen lässt sich das offenbar gerne gefallen. Vorne in der Mitte der Große war ein evangelischer Theologe namens Ludwig Müller. Er hat von Hitler die Bezeichnung Reichsbischof verliehen bekommen. Und da sind wir bei diesem Kapitel der Kirchenkampf, der sich innerhalb der evangelischen Kirchen seit 1933 zugetragen hat, als sich sogenannte deutsche Christen abgespaltet haben in allen protestantischen Landeskirchen mit dem Ziel, eben den christlichen, den protestantischen Glauben, die protestantische Konfession mit dem Nationalsozialismus zu verbinden, also eine Einheit aus richtiger Politik und richtigem Glauben zu machen. An der Spitze, wie gesagt, dieser sogenannte Reichsbischof. Und innerkirchlich hat sich da dann alsbald eine Opposition gebildet aus Pfarrern, Bischöfen, Pastoren, reichsweit, die sich in einem sogenannten Pfarrernotbund zusammengeschlossen haben. Später, seit 1934, haben sie sich dann als bekennende Kirche bezeichnet. Bekennende Kirche, der zugehört waren so bekannte Pfarrer und Theologen wie Dietrich Bonhoeffer, Helmut Gollwitzer oder Martin Niemöller. Man war sich spinnefeind und diese Feindschaft hat natürlich unsere Fräulein Schulte auch miterlebt, die ja doch eine sehr überzeugte Protestantin war. Sie musste sich jetzt auch entscheiden. Deutsche Christen oder eben doch eher die bekennende Kirche und in Schildach ihre Partnerin Elisabeth Karlin eben auch. Damals war ein Schildachpfarrer Schropp, Heribert Schropp, und er hat eigentlich eher die Tendenz zur bekennenden Kirche gehabt, soweit ich das sehe. Er hat zumindest im evangelischen Kirchen- oder Gemeindeblatt unter der Überschrift Kreuz und Hakenkreuz ein Artikel gegen diese deutschen Christen, die wir da im Bilde sehen, lanciert und hat 1934 einen Pastor namens Hans Christian Asmussen aus Altona bei Hamburg hier einen Bekenntnisgottesdienst halten lassen. Wenn Sie das Lehngerichtbuch haben, im ersten Teil 1934 ist das geschildert, dass dieser Asmussen in Schildach eben war und dieser Pastor Asmussen war beispielsweise einer der Begründer der bekennenden Kirche, der also bei uns in Schildach hier gottesdienstlich tätig war. Es kommt dann noch ein Name, Pastor Wilhelm Busch, nachher vor, ebenfalls Mitglied oder Angehöriger der bekennenden Kirche. Von dem ist übrigens bekannt, dass er mehrfach dann von der Gestapo, von der Geheimen Staatspolizei, verhaftet und in Haft genommen worden war. Wie übrigens Bonhoeffer, vorhin genannt ja auch, der ja dann auch hingerichtet wurde aufgrund seiner Überzeugung in der bekennenden Kirche.
Also Abschnitt 3, bekennende Kirche bzw. Kirchenkampf.
Die Wogen innerhalb der evangelischen Kirche gehen recht hoch gegenwärtig. Der Notbund der Pfarrer, Evangelium und Kirche, steht fest zusammen gegen die deutschen Christen. Diesen deutschen Christen stehe ich äußerst skeptisch und ablehnend gegenüber. Wo gibt es denn nicht dieses abgelegene Eckchen, in das wir uns zurückziehen wollen? Sonntag, Vorträge an der Hochschule für Politik in Dortmund. Rassenfragen, die nationalsozialistischen Ideen. Ich habe teilgenommen, aber ob ich beitreten werde? Oh, wo ist der andere Herr, der Friedvolle, aus dem Menschen im Geiste Christi leben und wirken? Wir hörten in Witten eine ganz wundervolle Pfingstpredigt. Nicht Menschengeist, sondern Gottesgeist müsse es sein, der den Antrieb gibt zu den Taten der Führer. Sonntag geriet ich in Düsseldorf in das große NS-Frauenschaftstreffen mit Gottesdienst. Da habe ich mich wieder gründlich über den evangelischen Pfarrer geärgert. Im Braunhemd stand er da und hielt eine politische Rede. Ob ich jemals wieder in die Kirche gehen werde? Es erscheint mir zweifelhaft. Wie ein aus der Gemeinschaft Ausgestoßener ist man. Manchmal bin ich traurig darüber. Neulich in einem Kreis von Damen habe ich gemerkt, dass man es nicht laut sagen darf, wenn man die Bücher Albert Schweitzers liest. Man erlebt doch wieder Interessantes, über das man aber nur im engsten Kreis sich rückhaltlos äußern darf. Es ist schön, dass ihr in Schiltach einen guten Pfarrer habt, zu dem du in den Gottesdienst gehen magst. Artgemäßes Christentum, wie es die deutschen Christen auslegen, gibt es gar nicht. Man kann die Lehre Christi nicht irgendwie artlesend auslegen. Entweder man bekennt sich zu ihr und ist ein Christ, oder man lehnt sie ab, dann ist man eben keiner. Ich finde, die Leute machen einen grundsätzlichen Fehler, indem sie etwas verklicken wollen, das naturgemäß jedes für sich besteht und bestehen muss. Religion und Politik. Evangelische Woche in Essen. Ich bin sehr froh, dass ich wenigstens den ersten Tag mitgemacht habe. 5 Pfarrer haben gesprochen, aus Wuppertal, aus Wernigerode, aus Fürth, aus Essen und Pastor Niemöller. Er sprach über den Ruf der Kirche. Großartig. Sämtliche Redner behandelten das Thema innere Sicherheit aus Glauben. Und gerade das war fein. Es war ein Erlebnis, diese Männer in flammenden Worten Zeugnis ablegen zu hören und zu sehen von der Wahrheit, mit der sie Gott erfüllt hat. Sie sprechen mit einer bewunderungswerten Offenheit und nennen die Dinge, die sie als Streiter für die wahre Kirche als Irrtum herausstellen müssen, freimütig beim richtigen Namen. Meiner inneren Not und Qual hat am meisten der Essener Pfarrer Wilhelm Busch gesagt, der mit einer kurzen Betrachtung schloss. Das Schwerste muss der Mensch in tiefster, verzweifelter Einsamkeit durchmachen, sagte er. Vielleicht müssen wir da alle hindurch, damit Gott zu uns kommen kann. Demnächst fahre ich nach Essen, um in den Gottesdienst zu Pastor Busch zu gehen.
Jetzt fahre ich nach Essen, im Gottesdienst von Pfarrer Busch. Sie ging also gezielt, dann später auch in Hanau, gezielt in Gottesdienste von Angehörigen, von Mitgliedern der bekennenden Kirche. Also ihre Entscheidung war dann klar, nicht die deutschen Christen, sondern eben bekennende Kirche. Und damit sind wir beim Abschnitt 4. Können wir noch vor Morgenstern den Abschnitt machen? Gut. Dann sehen wir hier vor uns eine sogenannte Faltpostkarte, die hat also 40 cm Breite, damit alles drauf ging, aufgenommen im Jahr 1933 auf dem Bückeberg bei Hameln. Auf dem Bückeberg bei Hameln war von 33 bis 37 das sogenannte Reichserntefest, eingeführt von Hitler, von der NSDAP, speziell für die Landwirtschaft, um eben ein Reichserntefest zu haben, zu feiern und damit diesen sogenannten Nährstand, eben diesem Nährstand, wie er hieß, dann auch einen eigenen Feiertag und damit eine eigene Bedeutung zu geben. Das heißt, war das eine der größten Massenveranstaltungen, die es überhaupt im Dritten Reich gegeben hat. Man zählte damals wohl 1 Million Menschen, die auf diesem Bückeberg bei Hameln in Niedersachsen heute eben zusammenkamen. Und mit solchen Großveranstaltungen, und wir sehen sie ja auch im Hintergrund, mit überall hängenden Hakenkreuzfahnen, musste man ab sofort in Deutschland leben. Musste man leben, war man konfrontiert, ob man wollte oder nicht. Und damit eben auch, was diese Hakenkreuzfahnen eben verkörperten, nämlich die allumfassende Herrschaft, die allumfassende Diktatur von Adolf Hitler und seiner Partei, der NSDAP. Und damit sind wir bei unserem vierten Abschnitt, die NS-Herrschaft, also nationalsozialistische Herrschaft in den Jahren 1935 bis 1938, wie eben Fräulein Schulte sie ebenfalls erlebte und charakterisierte. Achten Sie mal auf das Gefühl der Uninformiertheit, das sich bei ihr eben breit macht. Dann auch, wie sie auf Propaganda wie hier eben reagiert. Sie hat eine Hamlet-Vorstellung, Hamlet von Shakespeare, miterlebt, wie sie das vergleicht mit eben diesen Propagandaschauen, die wir im Bild haben. Dann, man war ja nicht so richtig informiert, gab es immer wieder Gerüchte, die sie dann mitteilt. Es gab die sogenannten Flüsterwitze. In der vorgehaltenen Hand hat man sich dann doch Witze über die neuen Machthaber dann erzählt, was später übrigens während dem Krieg mit der Todesstrafe geahndet wurde. Es gab auch Gerüchte oder Raunen über eben andere Nazi-Größen, wie vorhin schon erwähnt, Göring und Goebbels waren die Next Hitler, die am meisten das Volk beschäftigt haben mit ihrem Privatleben. Dann kommen wir zu diesen Großereignissen. Bückebergfest haben wir schon genannt, aber auch Hitler hat Staatsbesuche gemacht in Italien, wie sie das erlebt hat. Kino, ganz groß, Regisseurin Leni Riefenstahl, deren Filme, da ist man reingegangen. Auch Fräulein Schulte ging natürlich ins Kino, wie hat sie es empfunden. Dann kommt sie wieder in ihr Kollegium, in ihre Schule, in der Zeit jetzt dann in Hanau und spürt eben weiter den Druck der Partei, den Druck des Systems, der Druck, der eben auch dann im alltäglichen Leben kommt. Deutschland hat ja aufgerüstet. Was hat diese Aufrüstung dann für das tägliche Leben in puncto Lebensmittel, in puncto ja, Rohstoffe, in puncto Versorgung mit Konsumgütern bedeutet? Ja, auf einmal muss man die Lampen verkleiden mit dunklem Papier. Verdunkelungsmaßnahmen sind auf einmal gefordert. Außenpolitische Krisen kommen. Wir hören dann nachher von der sogenannten Sudetenkrise 1938. Ich vergleiche es mit derzeitigen Ereignissen. Damals hat Hitler einen souveränen Staat, nämlich die Tschechoslowakei, so lange unter Druck gesetzt, bis die Tschechoslowakei Gebiete abtreten musste. Wie kommt es an bei Fräulein Schulte? Sie wird vereinnahmt, und ob sie wollte oder nicht, sie musste, Parteimitglied, haben wir vorhin gehört, hat sie sich geweigert zu werden. Sie hat ja gesagt, ich trete nicht bei, aber unter Organisation der NSDAP, da hatte sie keine Wahl. Sie musste in den NS-Lehrerbund, das haben wir vorhin gehört, dann war sie in der NSV, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Und eine Abteilung davon war das sogenannte Winterhilfswerk, wo man mit Sammelbüchsen dann eben an der Straße stehen und eben sammeln musste, Straßensammlungen. Da war sie eben damit auch konfrontiert und gleichzeitig auch das wieder nach wie vor ihr strenges Bemühen, zu einer alternativen Denkweise zu kommen, irgendwo sich geistig, politisch irgendwo anders anlehnen zu können als am Nationalsozialismus. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, der christliche Glaube war ihr da sehr wichtig. Mal will sie eben in ein ganz ruhiges Eckchen kommen, war illusorisch. Wo kann sie sich vielleicht geistig noch irgendwo mit was für einer Haltung anlehnen? Da kommt danach der holländische, der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga dann, wenn der Name fällt, ist also dieses Thema von ihr angeschnitten worden. Also Teil 4, NS-Herrschaft Mitte der 30er Jahre.
Alle haben sie im Januar einen Jungen gekriegt. Die jungen Bürschchen, was mag ihrer in der Zukunft erwarten? Ich bin so schrecklich pessimistisch gestimmt. Wir werden noch manche Überraschung erleben. Oh, wenn man doch einmal klar sehen könnte. Man hört Munkeln, man hört Gerüchte, jeden Tag neue. Es kann einem Angst werden. Vielleicht dürfen wir überhaupt nicht zu viel darüber nachdenken, was eintreten, was eventuell kommen kann. Man muss ruhig bleiben und möglichst gelassen den Geschehnissen ihren Lauf lassen. Wenn man bloß einmal die wahren Stimmen des Auslandes zur Politik unserer Regierung irgendwo lesen könnte. Also am 1. Mai war ich im Triumph des Willens. Ein großartiger Film. Aufnahmen und Gestaltung von Leni Riefenstahl wirklich fabelhaft. Hitler ist ganz stark in den Mittelpunkt gerückt. Es ist der erste Film, der mir wenigstens einen deutlichen Eindruck von Hitlers Persönlichkeit gegeben hat. Wie ein Vulkan muss dieser Mensch sein. Es kann einem Angst werden, wenn man in jedem seiner Züge das Minenspiel beobachtet, während er spricht. Heute las ich, ein Oberbürgermeister habe beschlossen, jedem Ehepaar beim Standesamt ein Exemplar von Mein Kampf in die Hand zu drücken. Kommentar überflüssig. Ich habe ein paar gute Witze gehört. Pass auf. Hitler beim Friseur bittet ihn, seine Locke zu bändigen. Friseur versucht alles, geht aber nicht. Schließlich sagt er zu Hitler, das Beste wird sein, Sie geben auf 14 Tage Pressefreiheit, dann stehen Ihnen die Haare sämtlich zu Berge. Ein ehemaliger Sozialdemokrat steht sternhagelvoll vor einem neu angestrichenen roten Briefkasten. Nachdenklich spricht er auf ihn ein. Ja, früher warst du blau und ich rot. Jetzt bist du rot und ich blau. Aber du darfst wenigstens noch die Klatte aufmachen. Die Hamlet-Vorstellung gestern war einfach vollendet. Man stand völlig im Bann der Schauspieler und des großen Autors. Nein, so etwas Überragendes wie dieses Geist-, Witz- und humorvolle Werk kann unsere Zeit nicht zustande bringen. Solch ein Werk wie der Hamlet, das hat Ewigkeitswert. Eben weil nur das Allgemeinmenschliche ewige Gültigkeit haben kann und nicht, wie man heute behaupten sieht, das Nationalbedingte. Das Erstere ist Kunst im wahrsten Sinne, das Letztere eben nicht. Was sagst du, dass Hermann Göring an seinem Palais sein Hauswappen hat in Stein gehauen anbringen lassen? Ich meine, der müsste sich doch manchmal schämen vor dem einfachen, anspruchslosen Hitler. Gestern fand im Opernhaus Berlin anlässlich von Görings Geburtstag ein großer Ball statt. Eintrittskarte pro Person bloß 50 Reichsmark. Dieser Land spricht Bände. Josef Goebbels besitzt ein Landhaus mit Zubehör in Schweden. Wie kommen die dazu nötigen Devisen nach Schweden? Ich wüsste, was ich tät, wenn ich ein freier Mann wäre, nachdem ich dies gehört habe. Nun die Bückebergfahrt. Um 4 Uhr antreten beim Autobus. 9:30 Ankunft am Bückeberg. Etwa 1 Million Menschen auf diesem Hügel. Toll, toll, toll. Dicht stand man gedrängt. Kein Apfel konnte zur Erde fallen. So spürte man die Kälte kaum. Nur an den Füßen. Den Führer zu sehen beim Durchgang durch die Reihen war kaum möglich. Aber bei seiner Rede haben wir ihn durch das Fernglas gut sehen können. Großartig waren die Darbietungen der Luftwaffe. Also, das war echt Knorke. Diese 9er-Staffel in ihren tadellosen Kunstflügen. Diese Exaktheit in der Ausführung von tollen Loopings. Dann der Kampf um das aufgebaute Dorf. Das war wirklich sehenswert. Wieder auf einen Schlag etwa 15 aus den Flugzeugen mit Fallschirm absprangen. Ich glaubte erst gar nicht, dass es Menschen waren. Dachte, es seien Puppen. Alles in allem, es freut mich nicht, dieses Unternehmen. Aber zum zweiten Mal werde ich es nicht machen. Die Begegnungen mit vielen argnetten Volksgenossen, die waren mir auch etwas wert. Denke in deinen traurigen Erkenntnissen immer an die Worte von Johann Hutzinger. Ungestört von Torheit und Gewalttat geht ein gewaltiger Strom schweigender Menschen guten Willens durch unsere Zeit. Jeder von ihnen baut an der Zukunft. Es tut mir so gut, diesen Gedanken einmal ausgesprochen zu finden. Er ist schon lange meine feste Überzeugung und mein stark und mutig machendes Dennoch. Das klingt irgendwie großartig, wenn ich es so hinschreibe. In der Lehrerzeitung wird beinahe direkt von uns Kirchenaustritt und Niederlegung des Religionsunterrichts verlangt. Mit einem rechten Nationalsozialisten sei das Christentum unvereinbar. Da sieht man es ja. Es steht halt zu fürchten, dass man auf diese Weise die Erziehung im christlichen Glauben völlig abtun will. Fritz erzählte, ein Lederfabrikant sei bei ihnen in der Fabrik gewesen. Der sagte Folgendes: Damentaschen, Koffer etc. dürfen aus Leder nicht mehr hergestellt werden. Alles Leder muss für Stiefel, Heeressachen etc. angespart werden. Auch mit Schuhen soll es äußerst mies aussehen. Ich habe noch schöne, gute Wollstrümpfe bekommen. Im nächsten Jahr wird es wohl reine Wolle nicht mehr geben. Wir sind wohl erst am Anfang der Rohstoffknappheit. Was mögen wir noch erleben mit Ersatzstoffen auf jedem Gebiet? Später war ich in der Stadt, hab so schwarze Schirmchen für die elektrischen Birnen gekauft. Nächste Woche findet eine 3-tägige Luftschutzverdunkelungsübung statt. Diesmal wollen wir nicht wieder zu den Volksverrätern gehören. Die Butter soll knapper werden, bloß 1/4 Pfund die Woche. Denk, nächsten Samstag muss ich in der Stadt mit einer Winterhilfswerkbüchse auf der Straße stehen und sammeln. Heute sind wir gefragt worden und mussten uns wohl oder übel zur Verfügung stellen. Ich wollte, es wäre schon überstanden. Ich habe uns eine Fahne bestellt. Zum 30.01. müssen wir, das heißt ich als Beamtin, eine raushängen können. Dass mein Brief geöffnet auf deinem Schreibtisch lag, finde ich etwas rätselhaft. Wollen mal annehmen, dass ihn niemand gelesen hat. Hast du den Hitlerempfang in Italien am Radio verfolgt? Das Gepränge und die Ehrungen und der Jubel der Massen scheinen ja alles bisher Dagewesene zu übertreffen. Ähnlich wie zur Zeit der Machthaber im Alten Rom. Ein Riesentaumel, Größenwahnsinn. Unheimlich und schwindelig wird mir dabei. Ich kann einfach da nicht mit. Aber aus diesem Grunde möchte ich mich irgendwie in die Stille zurückziehen. In der Schule lebt man ja in ständigem Zwiespalt. Wie steht es mit Gaffeiern? Kriegst du immer noch mal welche? Es gibt hier in der Stadt höchstens 3 Stück auf einmal. Eben lese ich in der Abendzeitung die jüngsten politischen Ereignisse. Den Aufruf des Reichskanzlers, den Aufruf der Reichsregierung und so weiter. Oh, was wird daraus werden? Mir kriecht das Grauen den Rücken herauf, wenn ich an eine Kriegsmöglichkeit denke. Das Ruhrgebiet wird zu den ersten Gebieten gehören, die den Gasangriffen der Franzosen ausgesetzt sind. Oh, man möchte nicht auf solche Weise ums Leben kommen. Hast du Hitlers Rede gestern Abend gehört? Sie ist sehr gut. Nun bin ich gespannt auf das Echo im Ausland. Eins erscheint mir als ganz unbedingte Notwendigkeit, dass wir uns in unserem Leben und Tun leiten lassen müssen von Gottes Geboten, von den Forderungen, die Jesus an uns stellt, dass wir sie einhalten müssen, wenn nicht ein völliges Chaos entstehen soll. Wo soll die Menschheit hinkommen, wenn sie sich von ihren egoistischen Machtgelüsten leiten lässt?
Ja, jetzt hat die Außenpolitik ebenfalls eingegriffen in ihre Überlegungen. Das war Stichwort Sudetenkrise eben. Und vielleicht auch ein Wort, das in unsere Zeit passt. Ich darf gerade Ihren letzten Satz noch mal zitieren, Frau Morgenstern. Wo soll die Menschheit hinkommen, wenn sie sich von ihren egoistischen Machtgelüsten leiten lässt? Damals niedergeschrieben, Anfang 1939. Bei mir steht auf dem Zettel eventuell Pause. Es käme jetzt noch der Abschnitt Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Sollen wir einfach weitermachen? Oder?
Dann lieber noch was dranhängen.
Noch was dranhängen.
Ja.
Gut, also.
Es gibt keine
Zugabe. Haben Sie den Takt vorgegeben, dann machen wir weiter und sind beim nächsten Bild. Bilderschieber.
Jetzt.
Also, Bild deutsche Soldaten auf Heimweg oder bei der Rückkehr nach dem Frankreich-Feldzug Ende Juni 1940. Frankreich hatte damals am 25. Juni 1940 kapituliert. Die deutschen Soldaten kommen dann nach Hause zurück. Zum Teil, andere bleiben im besetzten Frankreich. Ich habe dieses Bild von einer gebürtigen Schildhauerin, von der Bächle-Marlies bekommen. Und wer ihn kannte, sieht ihn hier, der Bächle-Franz, also der Vater von der Bächle-Marlies, Bächle-Helge, also Schildhauer, die mir dieses Bild dann gegeben haben. Aber das ist weiter nicht wichtig, als dass wir sehen, wie das Volk, wie die Bevölkerung reagiert hat. Es ist aufgenommen in Baden-Oos. Die Menschen stehen hier massenhaft in den Straßen und beglückwünschen und bejubeln den Sieg über Frankreich. Da sehen Sie auch, sie haben Blumen bekommen hier vorne. Nie war in Deutschland die Begeisterung gegenüber dem Dritten Reich, Nationalsozialismus und vor allem Hitler größer als nach diesem Sieg über den sogenannten Erbfeind. Wir haben sie auch bei Frau Schulte ein paar Mal gehört, wie sie kritisch oder vielleicht sogar gehässig und angstvoll gegenüber diesem Frankreich eingestellt war. Jetzt war Frankreich besiegt und auch das wird natürlich von ihr in den Briefen erwähnt, wie der ganze sogenannte Westfeldzug, der ja über Holland und Belgien und Luxemburg eben nach Westen getragen wurde. Es geht dann weiter mit dem Krieg, nicht wie die Soldaten, die da heimkehren durften, erstmal erwartet haben, dass der Krieg jetzt zu Ende ist. Nein, er hat tatsächlich erst so richtig angefangen dann 1941. Luftkrieg kommt über Deutschland. Auch da wird man davon hören, es fängt im Juni 1941 der Russlandfeldzug an. Und wir werden bei Fräulein Schulde vermutlich schon auch ein Hin und Her und ein Schwanken in den Bewertungen dann erleben, wenn es um diese Ereignisse Sieg über Sieg,
aber auch dann, wie der Krieg immer näher kommt, eben geht. Ja, was geschah in dieser Zeit noch? Anspielungen, genaueres weiß man nicht, aber es stand in einem der Briefe, dass irgendwas in unseren Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland passiert. Sie hat das irgendwie mitbekommen. Es war die Aktion T4, die Krankenmorde, wo geistig Kranke aus den Anstalten geholt und vergast worden sind, beispielsweise in Württemberg an der Anstalt Grafeneck. Sie erlebt, wie die Juden letztlich nochmals drangsaliert und ausgegrenzt werden. Achten Sie dann auch wiederum, Kino geht, ein Name fällt, Sarah Leander als Schauspielerin. Kino war eben die denkbare, dankbare Abwechslung eben auch. Wir hören dann nochmal von einem Witz, über den man eigentlich gar nicht lachen kann. Ein zu Tode Verurteilter. Todesurteile waren in der Justiz des Dritten Reiches während des Krieges sozusagen an der Tagesordnung. Und es kommt dann eben die Katastrophe von Stalingrad 1942-43, mit der sie eben auch geistig-politisch, wie sie interessiert war, eben konfrontiert war. Sie hat auch die Rede von Josef Goebbels im Gefolge dieser Katastrophe von Stalingrad am Radio gehört, die Rede vom 18. Februar 1942, und auch dazu etwas gesagt. Die Rede können wir dann nachher noch im Film und Ton genauer hören. Danke Dr. Morgenstern, der sie uns zur Verfügung gestellt hat, und dann eben auch noch, was Fräulein Schulte eben dabei empfunden, was sie da nun dazu ihrer Partnerin nach Schildach an den Hohenstein geschrieben hat. Punkt 5, im Krieg 1940 bis 1943.
Oh, wie schrecklich ist das alles. Und überall jetzt die grünende und blühende Natur, so wunderschön und ruhig und friedlich. Warum müssen sich die Menschen... Warum müssen sich die Menschengehirne denn so grauenvoll mörderische Waffen ausdenken? Warum können sie nicht in Frieden miteinander leben? Wie viele mögen gestern in Belgien und Holland gefallen sein? Welch ein Zorn mag die Belgier erfüllen, dass sie den Krieg zum zweiten Mal in ihrem Land haben? Natürlich sind es keine erfreulichen Eindrücke, die einem die Wochenschau bietet. Rotterdam muss an allen Ecken gebrannt haben und sämtliche Dörfer, durch die die Truppen ziehen, gleichen einem Schutthaufen. Scheußliche Bilder sieht man beim Niederkämpfen einer französischen Panzerabteilung. Aber muss man nicht schließlich auch ein klein wenig von dem allen abkriegen, wo unsere tapferen Soldaten doch für niemand anders kämpfen als für uns? Wie großartig sind die jüngsten Erfolge in Frankreich. 20 Kilometer vor Paris. Unsere Truppen haben trotz Regen das gesteckte Ziel erreicht. Das hätte ich sehen mögen, wie die bei Breisach über den Rhein sind. 5 Uhr, eben Sondermeldung. Die Franzosen legen die Waffen nieder. Gott sei Lob und Dank. Die Franzosen tun mir doch leid. Wie falsch sind sie geführt worden. Aber jetzt ran an die elenden Tommies. Denen soll Hören und Sehen vergehen. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Wie müssen wir unserem Führer und der Wehrmacht danken? Eben ist die Rede vom Führer zu Ende. Fein, wie er alle die tüchtigen Heerführer geehrt hat. Aber furchtbar, was die Engländer geweissagt bekamen. Mir tut das arme Volk drüben leid. Wenn es doch wüsste, was ihm bevorsteht und sich gegen die Regierung auflehnen könnte. Der Schlag, den der Führer jetzt gegen England tun wird, wird furchtbar werden. Die armen Berliner. Die werden jetzt Nacht für Nacht die Angriffe über sich ergehen lassen müssen. Wollen die sich jetzt wohl gegenseitig ihre Hauptstädte in Schutt und Asche legen? Ein Irrsinn, so ein Krieg, der derartige Formen annimmt. Das ist kein fairer Kampf mehr. Wie mag das bloß werden? Jetzt geht es hart auf hart. Eben sagt der Sprecher im Radio, dass wir heute in Luftkämpfen 20 Flugzeuge verloren haben. Wie viele junge Menschenleben sind da wieder ausgelöscht worden? Ich glaube fast nicht mehr, dass die Kampfhandlungen vor dem Winter aufhören. Wenn es bloß im Frühjahr dann keinen Weltenbrand gibt, es hat fast den Anschein. Es ist ein Jammer, dass das mit England nicht auch in kürzester Zeit fertig werden konnte. Heute war ich zum Tee bei zwei Kolleginnen. Beide wussten allerlei in Bezug auf die Irrenanstalten. Es scheinen gegenwärtig auch Klöster aufgelöst zu werden. Man weiß gegenwärtig ja wirklich nicht, was man denken soll. Wie mag es nur in Russland weitergehen? Herr Reinicke erzählte, dass zwei seiner Söhne an der russischen Front stehen. Es ist schwer für den alten Mann, das jetzt durchstehen zu müssen, ohne seine Frau. Heute bekam er die furchtbare Nachricht, dass sein jüngster Sohn, der 23-jährige Kali, gefallen ist. Wir haben es heute erfahren und stehen ganz unter dem schrecklichen Eindruck. Wie entsetzlich schwer ist doch das Leben für die meisten Menschen. Die Flieger kamen oft. Gestern und heute Nacht war 2 bzw. 4 Stunden an Nahen. Diese Sache wird in den kommenden Monaten auf keinen Fall besser, eher schlimmer, vermute ich. Um 16:30 weckte mich die Sirene. Scheußlich das Ganze. Wird das überhaupt noch mal aufhören? Es ist furchtbar, was die Menschen aus dieser Welt gemacht haben. Was für ein Zerrbild das menschliche Dasein geworden ist. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie in diesem Kriege die notwendigen Entscheidungen herbeigeführt werden sollen. Frau Wirth hat viel Kummer um ihren Sohn, der in einer Anstalt war. Von dort hatte sie Nachricht, dass er gestorben sei. Die arme Frau, das hat sie die ganze Zeit schon gefürchtet. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr war, fing sie davon an. Oh, es ist fürchterlich, wie es bei uns hinter den Kulissen zugeht. Wenn ich Gott wäre, ich ließe ein großes Strafgericht über die Menschen kommen, aber so, dass sie ganz zu Kreuze kröchen und völlig umgewandelt würden. Leider war die Nacht nicht ungestört. Um 23:45 gab es Alarm, bis 2:30. Die Flieger waren über uns und es wurde heftig geschossen. In der Richtung Darmstadt stand nachher ein großer Feuerschein am Horizont. Wir waren natürlich im Keller. Mein Herz war wieder mal arg rebellisch. Am Freitag habe ich mich in Frankfurt furchtbar aufgeregt. Es war der erste Tag, an dem die Juden den Judenstern sichtbar tragen müssen. Mich hat der Anblick wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Ein handtellergroßer, gelber, weithin sichtbarer Stern mit schwarzer Aufschrift Jude. Man sah die armen Gestalten mit diesem Kennzeichen überall auftauchen im Straßenbild. Es scheint doch noch eine Menge zu geben in Frankfurt. Also ich kann mich anders empfinden. Ich empfinde eine solche Anordnung als uns Deutschen unwürdig. Ich danke 1000 Mal für die Milchkarten. Primissimus. Die Milchversorgung hier ist ja äußerst mies. Donnerstag 1/4 Liter. Am Mittwoch 1/4. Seitdem nichts. Ich werde zum Ernährungsamt gehen. 1/8 Liter steht einem mindestens jeden Tag zu. Ich will nachher wieder mal ins Kino gehen. Die große Liebe mit Sarah Leandra läuft. Leandra läuft die 3. Woche. Ein netter Witz. Der Herr Meckerer steht vor Gericht, ist zum Tode verurteilt. Er fragt den Richter, werde ich erschossen oder gehängt? Der Richter, Sie werden gehängt. Der Meckerer, habe ich mir es doch gleich gedacht, Sie haben kein Pulver mehr. Eben klingelte es. Ein Mann steht da mit einer Kiste. Die Partei möchte wissen, welche Zeitung Sie lesen. Weißt du, wenn einem da der Hut nicht hochgeht. Wir haben es herrlich weit gebracht. Alles wirkt niederdrückend. Und jetzt soll man wieder Kleider etc. abgeben. Es wird bald so kommen, dass man auch das letzte Restchen verwenden muss. Und nach dem Krieg wird es auch nicht besser. Was haben unsere U-Boote wieder für feine Erfolge? Die Schlacht bei Scharko muss etwas Fürchterliches sein. Die armen Menschen, die da eingekesselt und unseren furchtbaren Stukas ausgeliefert sind. Gar nicht auszudenken. Was sind doch die Menschen für schreckliche Wesen? Schrecken vor nichts zurück, wenn es gilt, sich gegenseitig die Macht zu nehmen, den Platz an der Sonne streitig zu machen. Ein trostloses Bild bietet diese Menschheit. In Köln soll es ganz schrecklich aussehen. Es seien mehrere tausende Tote und nicht, wie durch das Oberkommando bekannt gegeben, 300. Lügen, Lügen, nichts als Lügen. Ich sehe dem Ende dieses Lügenfeldzuges auf allen Seiten mit größter Besorgnis entgegen. Hast du den Wehrmachtbericht gelesen? Mir wurde ganz anders, als ich ihn hörte. Überall stehen unsere Truppen an der Ostfront in schwersten Abwehrkämpfen. Ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen zu lesen versteht, sieht es düster aus. Heute meinte ein Urlauber, sie müssten in diesem Winter mit den Russen fertig werden. Oh, ist das eine furchtbare Zeit. Ich kann diese grausigen Berichte über den Todeskampf der in Stalingrad Eingeschlossenen nicht mehr lesen und hören. Ich frage mich immer wieder, muss das sein? Kann der Führer den armen Menschen nicht einfach befehlen, die weiße Flagge zu hissen? Also, ich begreife die Notwendigkeit eines solchen Opfers nicht. Es wird wohl keiner lebend da herauskommen. Oh, fürchterlich. Jetzt haben sie ihre Ruhe unter den Trümmern des Kampfplatzes. Nicht auszudenken, welche Tragödien sich dort abgespielt haben.
Ja, Stalingrad, welche Tragödien sich da abgespielt hat, war für, es sagten Josef Goebbels, ein Anlass, eine Rede zu halten, eben jene bekannte, berüchtigte eigentlich Sportpalastrede im Februar 1942, wo er nun auf diese Tragödie eingeht, in seiner Art und Weise, mit seiner Ideologie eingeht, und zwar ganz anders, als Fräulein Schulte es gemeint hat. Ja, warum kann der Hitler eigentlich der 6. Armee in Stalingrad nicht befehlen, ja, zu kapitulieren, aufzugeben? Warum geht es eigentlich nicht? Warum müssen die alle verderben? Goebbels hat es dann gerechtfertigt und dazu dann der Film, der etwa 5 Minuten geht.
Gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Er erklärt.
Batterie bei 100%.
Der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht mit ihren Verbündeten bildet dagegen den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. In Deutschland denkt heute kein Mensch an einen faulen Kompromiss. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir ihr entgegentreten. Der Schluss dieser Rede wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis zum Führer. Dr. Goebbels sagte: Als mir meine Zuhörer auf meine Forderungen vom 30. Januar spontan ihre Zustimmung bekundeten, behauptete die englische Presse, das sei ein Propagandatheater gewesen. Ich habe zu dieser Versammlung nun einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen. Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verbündete von der Ostfront. Dazwischen zähle ich an die 50 Träger des Eichenlaubs und des Ritterkreuzes. Hinter ihnen erhebt sich ein Block von Rüstungsarbeitern und Arbeiterinnen. Soldaten, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Angestellte aus den Ämtern und Büros. Über das ganze Rund des Sportpalastes verteilt sehe ich Tausende von deutschen Frauen. An diese Gemeinschaft, die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 Fragen.
Ich würde behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg haben, die Engländer, sondern die Kapitulation. Ja!
Gott sei Dank. Also, Fräulein Schulte saß auch am Radio. Sie war nicht dabei, aber sie hat es am Radio gehört. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, Führer befiehl, wir folgen. Es ist nur eine kurze Briefstelle, die sie dann nach Schildach geschickt hat. Frau Morgenstern.
Es ist schwer, in dieser furchtbaren Zeit alleine zu sein. Alles, was auf einen einstürmt, alleine zu verarbeiten. Was sagst du zu der Goebbels-Rede? Die Ehrlichkeit und Offenheit ist anzuerkennen. Aber am Schluss die 10 Fragen, dies Theater, die stoßen mich gewaltig ab. Oh, was mag uns bevorstehen? Ich will mich ja gewiss jetzt nicht dunkelsten Pessimismus hingeben, aber die Zukunft sieht doch äußerst düster aus für uns. Man kann doch nicht einfach alles laufen lassen. Ich bin oft ganz unglücklich.
Also ich denke, es ist deutlich, sie war nicht glücklich, sie war unglücklich. Sie sieht, es läuft anders, als sie will und denkt, sie meint, man kann das doch nicht alles. Aber was wäre die Konsequenz für sie gewesen? Das haben wir ja ein paar Mal gehört dazu. Also irgendwie dagegen zu agieren, in den Widerstand zu gehen, das war jetzt nicht ihr Ding. Aber sagen wir mal, für sich selber und mit ihrer Partnerin eine Haltung, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Meinung, sich zu erarbeiten. Halt, es geht noch weiter nachher. Zwei Stellen haben wir. Oder? Nein, ich bin da noch. Ja. Also das hat sie, glaube ich, geschafft. Das war ein Geplänkel zwischen uns, das muss auch mal sein. Okay, und wie hat sie hier geschrieben, das Theater, das stößt mich gewaltig ab. Und statt eben Mut zu fassen, hat sie hier geschrieben, was mag uns noch bevorstehen, die Zukunft sieht doch äußerst düster aus für uns. Ja, Frau Morgenstern hat mich dann gebeten, Schlusssatz, ich bin oft ganz unglücklich, das könnte ich doch so nicht vor unserem Publikum stehen lassen. Deshalb noch ein Bild und noch ein zweites Bild. Sie war unglücklich bis dann zu jenem 3. Mai 1943, wo sie dann in Schildach den Umzugswagen dann hat entladen lassen können. Also rechts von den Schulde angekommen in der Villa Karlin, in der Mitte die Mutter Eugenie Karlin und links ihre Partnerin mit Brille die Elisabeth Karlin. Seit damals Mai 1943 hat sie hier dann am Hochstein, am Hochstuhl eben gewohnt und so haben wir sie ja dann kennengelernt am Anfang. Und ja, wir gehen noch schnell über den Friedhof. Wir haben auch noch, nächstes Bild, dann ihr Grab, das ist das Familiengrab Karlin, also errichtet als Gustav Karlin, also der Firmengründer, 1903 gestorben ist, seine Frau Eugenie Karlin, dann 1950 gestorben ist, eine Schwester von der Elisabeth, Jenny, die den Arzt Dr. Joggers geheiratet hat, liegt hier begraben, 1932 gestorben, deren Sohn Werner Joggers, 1942 in besagtem Krieg umgekommen. Übrigens diese Bronzetafel mit dieser Frau, mit dieser Girlande, Blumengirlande als Zeichen der Trauer, das Werk des Schildacher Bildhauers Fritz Wolber, der war in der Kunsthochschule Pforzheim Professor für Bildhauerei, hat das gestaltet 1905. Und hier haben wir dann eben die beiden Partnerinnen eben vereint in diesem Karlin-Familiengrab liegen. Rechts, sie ist zuerst gestorben, Luise hier mit OU geschrieben, Luise Schulde am Esch 1992, also 92-jährig, Elisabeth Karlin neben ihr hat sie um 3 Jahre überlebt, 1995 verstorben. Grab, das also ebenfalls noch außer diesen Briefen jetzt an Sie bei uns im Städtle noch erinnert. So, das wäre es von unserer Seite gewesen. Ich denke, wir stehen noch so gut in der Zeit, dass wir nicht unbedingt aufhören müssen, aber vielleicht lassen wir doch kurz das sacken lassen und dann natürlich noch, der Vorsitzende wird es dann, denke ich, dirigieren, noch eine Diskussion vielleicht zu beginnen.
Ich möchte Sie nur kurz einladen, Fragen zu stellen.
Frau Baumgartner.
Sie sagen erstmal, was für ein Schatz sich da auftut. Also ich habe während meines Geschichtsstudiums Soldatenhilfe,
ich habe Bernhard Manns Geschichtsstudium Soldatenliebe gelesen und erforscht, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich bin total fasziniert. Und meine Frage ist, haben Sie was gefunden in den Briefen? Also ich habe so verstanden, Sie haben noch nicht alles gelesen. Oder doch?
75 Briefe habe ich gelesen.
Ja. Okay, aber haben Sie was gelesen zu dieser gleichgeschlechtlichen Liebe, die ja auch im Nationalsozialismus ja, verboten war? Und hat sie sich dazu geäußert?
Nein, nein. Das sind Briefe, die einfach bezeugen, eine Freundschaft, eine Beziehung, ja, aber irgendwelche Anspielungen in Liebesdinge, also erotischer Art beispielsweise, also nicht, nicht? Also es ist ein sehr nettes, liebevolles, habe ich glaube ich am Anfang gesagt, vertrautes Umgehen miteinander, wo man natürlich diese Partnerschaft merkt, auch die Höhen und die Tiefen, nicht? Die eine solche Partnerschaft hat, aber sie haben einfach diese Beziehung in ihrem Briefwechsel als gegeben, vorausgesetzt, dass sie sich mögen. Gut, am Schluss heißt es dann oft, zur guten Nacht ein dicker Kuss von mir, das ist normal sozusagen, aber es war hier nicht das Thema, dass zwei Frauen einander geliebt haben. Ein paar Anspielungen gibt es, wie die Verwandtschaft darauf reagiert hat, aber zum Beispiel die Mutter von der Elisabeth, wir haben es ja gerade gesehen, die Eugenie Carlin, Luise akzeptiert, hat ihr ja am Anfang 50 Mark geschickt, wo sie Gutes getan hat im Ruhrgebiet gegenüber Kindern, die eben keine Kleidung mehr hatten, keine Winterkleidung. Also hat es unterstützt, was ihre Tochter Elisabeth hier an Beziehung hatte. Ansonsten möchte ich eigentlich über diese Intimität des Verhältnisses der Beziehung eigentlich nicht groß was sagen. Das war jetzt nicht unser Thema. Soll es vielleicht alles sein. Die Briefe sind ja nicht für uns geschrieben in dieser Angelegenheit. Ich habe, wie gesagt, das Historisch-Politische herausgezogen, was nämlich dann per se seinen Wert hat. Dass dahinter natürlich diese Freundschaft, diese Liebesbeziehung stand, das ist klar und war auch, glaube ich, solange die beiden Damen gelebt haben, auch in Schildach bekannt und klar, aber das hat man als gegeben und fast als natürlich akzeptiert. Die hat eben da unten gewohnt und das war's.
Darf ich noch was sagen? Dauert. Also ich finde das schon auch ein politisches Thema, also vielleicht, was haben Sie denn vor mit den Briefen? Das würde mich jetzt interessieren.
Bitte was?
Was haben Sie vor mit den Briefen?
Was ich habe, die gehen in das private Archiv Peter Brandt.
Okay, ja.
Was hast du denn vor? Und dieses Jahr, darf ich da kurz noch was sagen, dieses Jahr erscheint in der Ortenau, unsere Vereinszeitschrift, ein Artikel von mir, wo es über die ersten 100, die im ersten Koffer waren, Briefe geht, habe ich dann verfasst über den Winter für die Ortenau, schöne Bilder, die wir zum Teil hier auch gesehen haben, habe dann angefragt, sind es auch alle Briefe? Ja, ja, gut, ich habe einen Tag später Peter Brandt nochmal 10 Briefe gefunden, aber das war dann nicht wesentlich. Ne? Und dann habe ich einen Aufsatz fertig gemacht, der wird gedruckt, und dann kam er im Mai mit dem zweiten Koffer. Ne? Und da habe ich jetzt nochmal so 450 Briefe drin gefunden, wo ich hoffe, dass ich das dann auch nochmal nächstes Jahr als Fortsetzung in der nächsten Ordnung dann bringen kann. Die Briefe sind Eigentum von Peter Brandt, eben in sein Privatarchiv, und was er damit macht, er wird sie aufbewahren.
Also zuerst mal neben diesen Briefen zwischen der Luise und der Elisabeth gibt es natürlich auch aus diesem Koffer stammend Briefe von meinem Urgroßvater, auch von den Kindern, von der Jenny sind Briefe dabei, auch von dem Fritz Karin, von dem Charles Karin. Die sortiere ich zurzeit, versuche sie zu lesen. Oftmals sind Zütterlinge geschrieben, wo ich mich immer erst wieder eingewöhnen muss, bis dann wieder einigermaßen flüssig geht. Ich werde sie also alle erstmal katalogisieren. Hans hat mir natürlich gut geholfen mit den Briefen über die beiden. Und bisher weiß ich noch nicht genau, was ich machen möchte damit. Aber ich würde sie sicher in irgendeine Obhut geben, dass ich gut verwahrt und nicht verloren werde, zumal dass ich heute an zusätzlich Neuem, was mir nicht bekannt war, noch erfahren habe. Bekannt wurde mir erst in späten Jahren, sagen wir mal in Mitte der 80er Jahre, die starke Freundschaft zwischen beiden. Bisher war das für uns die Luise und die Elisabeth, beziehungsweise früher die Fräulein Schulte natürlich, hatten wir ja auch noch gesagt als Kinder. Später dann war mir schon klar, wie die zueinander stehen. Und was ich sagen muss, es war auch eine Lebensgemeinschaft, die sich perfekt ergänzt hat, gerade in den letzten Jahren. Die Elisabeth war im Kopf nicht mehr beieinander, die Luise saß im Rollstuhl, konnte also sich nicht bewegen. Die haben einen gemeinsamen Haushalt geführt wie eine Person. Die Luise hat gesagt, dass sie Zucker reinigen muss und die Elisabeth hat es gemacht. Also es war fantastisch, wie die unten am Mondstein gelebt haben. Zum Mondstein raus und hat sie gesehen, leider hat Fritz und Schalkarlin das Haus mal umgebaut. Man hat gesehen, auf der rechten Seite war so ein Holzaufbau und deswegen lag das Haus nicht im Denkmalschutz, obwohl es von 1894 war und konnte abgerissen werden, leider.
Muss ich jetzt noch ganz schnell was dazwischenschieben. Die Ortenau ist unsere Vereinszeitschrift. Man kann sie käuflich erwerben, aber günstiger ist es, Mitglied zu werden.
Sehr gut.
So, dann war das der Werbeblock. Die gibt es dann umsonst dazu, ja, zur Gebühr. Also das war der Werbeblock, der auch sein muss. Sind Sie alle etwas erschlagen? Oder beeindruckt oder beides. Gut, also ich habe es ja am Anfang gesagt, um was es mir ging. Ich habe da sozusagen eine Entdeckung gemacht in diesen Briefen. Eine Entdeckung von einer Frau, die ich kannte, die die meisten von uns hier gekannt haben. Als Dame ist sie uns erschienen hier im Städtle. Aber was da dahinter steckt, das haben wir mal an der Bildung, an Kultur, an Gelesenheit, an Interesse, auch eben an politischer und kritischer Haltung in einer Zeit, die eben damals die war, wie wir sie beschrieben und jetzt eben auch ein bisschen nacherlebt haben. Das hat mich dann doch tief beeindruckt, vor allem, weil sie eben, sie ist auch ein paar Mal ja reingefallen auf den Nationalsozialismus, ne? Diese Sätze 1940, Sieg über Frankreich, und jetzt geht es gegen die Engländer. Da hat sie in dieser Kriegseuphorie natürlich auch mitgemacht. Nicht? Das war deutlich zu sehen, oder auch am Anfang 1933 in Deutschland muss sozusagen jetzt mal mit dem eisernen Besen durchgefegt werden, damit es wieder neu anfangen kann. Das sind alles Kosten gewesen, wie sie eben damals offiziell verbreitet worden sind. Aber sie hat trotzdem dann immer wieder, ja, oder ist sie zurückgekehrt zu einem gewissen geistigen, moralischen Fundament, das eben sich gebildet hat, eben aus ja, geistiger Unabhängigkeit, sich nichts vormachen zu lassen, immer darauf zu achten, dass man gut und richtig informiert wird, alternativ sich auch zu informieren. Sie hat Hilfe gesucht eben ja, im Christentum, im Protestantismus, ganz bewusst eben bei Pastoren, Pfarrern der bekennenden Kirche und dann eben auch immer wieder versucht, sich nicht vereinnahmen zu lassen, mitzumachen, was sein muss, aber nicht eben, sagen wir mal, mit fliegenden Fahnen und freiwillig und vor allem auch nicht, um Karriere zu machen. Ja, in dieser Zeit hätte sie ja auch mit wehenden Fahnen rüberlaufen können, wäre dann, was weiß ich, gleich irgendwo Rektorin geworden. Nein, sie hat sich so einen eigenen Schutzraum und ihre Partnerin war offenbar, leider haben wir ihre Briefe nicht, aber es geht aus denen von der Luise eigentlich hervor, gleichgesinnt politisch. In einer gewissen ablehnenden Grundhaltung gegenüber diesem Hitlerismus und Nationalsozialismus. Und das hat sich dann natürlich immer wieder und immer stärker dann auch vertieft. Dann natürlich auch im Krieg, als sie eben diese Opfer und diese Katastrophen dann miterlebt hat.
Also darum ging es eigentlich, dass wir gesehen haben, wie jemand, sie hat sich nicht durchgemogelt, das kann man nicht sagen, sie hat sich behauptet, ja, mit einem gewissen äußeren Schein, aber doch mit einer inneren Unabhängigkeit, die man, glaube ich, irgendwo akzeptieren kann, wenn man weiß, wie viele andere sich eben da mit großer Begeisterung und großem Enthusiasmus hinter das Ganze gestellt haben. Also eine Frau, die da durchaus aufgrund auch ihrer Bildung, ihrer Belesenheit, ihres protestantischen Glaubens, glaube ich, muss man auch sagen, hier ja etwas Geistiges, geistig-kulturelles verkörpert hat, das man ihr auch angesehen hat. Sie war einfach, in der Städtle war sie jemand anders, obwohl sie auf dem Rat dann nachher geradelt kam. Meldet sich niemand? Ja.
Keine weitere Frage mehr gibt.
Ja, ich hätte noch eine Frage an meine Kollegin, die Frau Morgenstern. Die Frau Morgenstern, habe ich am Anfang behauptet, hätte sich angefreundet mit Fräulein Schulte. Jetzt vielleicht doch noch, Frau Morgenstern, Ihr Schlusswort, was Sie so gedacht haben, war Ihnen ja alles fremd, auch die Briefe natürlich und die ganzen Briefstellen fremd, dass Sie sich so gedacht haben, als Sie sich mit Fräulein Schulte am Tisch konfrontiert gesehen haben.
Er hätte es ruhig vorher mal anmelden können. Ich hätte sie sehr, sehr gerne kennengelernt. Das auf jeden Fall. Ich habe innerlich immer vor mir so eine Dame gesehen und konnte sie nicht greifen, bis es aus Gesprächen herauskam, dass sie nicht schwarz war und nicht weiß, sondern auch Graustufen hatte. Dass man sie mögen konnte, dass man sie aber auch nicht mögen konnte, dass das ganze Bild stimmiger wurde. Seitdem ging es mir dann mit ihr eindeutig besser und ich dachte, ja, die ist vollständig und die ist einfach so wie wir und hat ihre Höhen und ihre Tiefen und ihre Stimmungen und ich hoffe, Sie haben es halt so mitbekommen, hatte ihre Wutausbrüche und also ich wäre wahnsinnig gerne mit ihr eine Runde wandern gegangen, ganz ehrlich.
Gut.
Also Radeln jetzt nicht so, aber es gibt ein ganz tolles Bild, das ist Ihnen jetzt vorenthalten, ich glaube in den Weinbergen. Da hat er mir dann mal tatsächlich eine Mail geschickt und gesagt, mit der würden Sie sich verstehen, oder? Ich habe gesagt, ja.
Ja, vielleicht kann ich nur dazu sagen, ich habe vor ein paar Wochen das Grab des Karling Grab, Gustav Karling Grab. Ich habe vor ein paar Wochen das Gustav Karling Grab um weitere 20 Jahre verlängert. Ich möchte, dass diese Familie auf dem Schildauer Friedhof bleibt.
Das ist doch eine schöne Überleitung zum Schluss. Ich denke, wir nehmen heute Abend alle was zum Nachdenken mit. Eine Frau, wohl mit einiger Bildung, doch ohne besondere Informationsmöglichkeiten, konnte manches erfahren, manches durchschauen und sich auf der Basis von Prinzipien dem Sog des kollektiven Wahns entziehen. Was lässt es übrig von wir haben nichts gewusst? Was wird es übrig lassen von den Verblendungen unserer eigenen Zeit? Jedenfalls hat Dr. Harter mit diesen Briefen einmal mehr einen außerordentlich glücklichen Fund gemacht. Aber wie Moltke der Ältere sagte, Glück hat auf Dauer doch zumeist wohl nur der Tüchtige. Liebe Anita, lieber Hans, ganz herzlichen Dank für diese denkwürdige Lesung. Ich darf euch vom Verein noch eine kleine Aufmerksamkeit überreichen.
Herzlichen Dank.
Thank you. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen und ich hoffe, Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen wiederzusehen. Guten Abend.